Ja, herzlich willkommen zur Fragerunde zum Thema Abenteuer gestalten. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Und ich bin der Daniel und wir befinden uns immer noch auf der Conspiracy. Es ist immer noch der 23. Mai 2020 und wir haben jetzt eine allgemeine Fragerunde rund um das Thema Abenteuer gestalten. Also alle im Chat, die hier sind, können uns Fragen stellen und wir versuchen dann die ganze Sache zu antworten. Wir versuchen möglichst kurz zu antworten, damit wir relativ viele Fragen durchgehen können. Und falls nicht so viele Fragen kommen, dann kann ich Andreas noch so ein paar allgemeine Fragen stellen. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Wir lesen die Frage immer vor, damit natürlich auch die Podcast-Hörer, wenn das später erscheint, nochmal wissen, worüber wir überhaupt geredet haben. Und ich starte einfach mal mit der ersten Frage von... Das war schon wieder so viel Text.
Ja, Moonmoth schreibt hier. Ich kann das ja mal übernehmen. Ich habe den nämlich zufällig hier noch vor mir. Moonmoth fragt, womit wir die Abenteuer aufschreiben. Er verwendet Scrivener und fragt, was andere machen.
Ich benutze einfach Microsoft Word. Früher habe ich LibreOffice oder OpenOffice benutzt. Wir haben auch zusammen schon in Google Docs gearbeitet, was auch sehr nützlich ist. Gerade wenn man mit mehreren an einem Text arbeitet, ist das toll. Und alle Notizen vorher mache ich meistens in ein Notizbuch von Hand.
Genau. Also es ist wirklich, wir wollen ja nur einen blanken Text haben mit ganz, ganz rudimentärer Formatierung. Fett, kursiv, eine Farbe. Rot brauchen wir noch. Das ist jetzt auch System Matters spezifisch und bei Pegasus so mit dem Rot. Ich glaube, viele machen das wahrscheinlich sogar ohne. Das war's. Und insofern reicht eigentlich alles, womit ihr einen Text gerade hinkriegt. Ein LibreOffice tut's völlig. Und ich arbeite sehr, sehr gern mit Google Docs wahrhaftig, weil ich überall drauf Zugriff habe, weil ich zur Not auch auf dem iPad weiterschreiben kann und weil der Kram halt online einfach gespeichert ist und ich mir nicht so viel Gedanken über irgendwelche Datensicherungen machen muss. Sonst nehme ich eine Word-Datei und packe die in eine Dropbox oder in OneDrive oder sowas, damit das Ding halt online auch gespeichert wird und da nichts verloren geht, falls mal der Rechner abstürzt. Ende. Das war's. Also wirklich ganz simpel. Ich kenne Scrivener aber gar nicht. Vielleicht kann mir irgendjemand den Vorteil von Scrivener erläutern.
Während das passiert, kommt die nächste Frage von Tom. Wie genau detailliert sollte man ein Abenteuer aufschreiben für jemand anderes?
Es sollte kurz benutzbar sein und man sollte davon ausgehen, dass der Spielleiter kein Idiot ist.
Ja, informiertes Publikum ist sozusagen... Die Idee, ne?
Danke, das ist wesentlich politisch korrekter ausgedrückt, als wie ja. Ich das gerade gemacht habe. Genau. Also es gibt durchaus einen Veröffentlichungsstil, der sagt, ein Abenteuer soll einfach so runterspielbar sein und soll für Totalanfänger geeignet sein und so. Das kann man gut machen. Ich habe auch schon Abenteuer für Anfänger gelesen, die speziell so strukturiert und so detailliert mit Tipps versehen waren, dass eben auch ein Anfänger das machen kann. Im Großen und Ganzen würde ich aber davon ausgehen, die Spielleiter machen ihr eigenes Ding draus. Das heißt, wenn ich einen Punkt habe, den ich sehr, sehr wichtig finde für das Abenteuer, dann kann ich den herausstellen und kann vielleicht als Designernotiz, als Textkasten oder sonst irgendwas das dazu schreiben. Sonst grob benutzbar. Es gibt auch durchaus Abenteuer, die arbeiten mit Lücken, wo man sagt, eine Lücke ist was Gutes, weil da kann der Spielleiter dann damit machen, was er will. Wenn man sich hier Beyond the Wall anguckt, da haben wir die Tabellen. Geh nicht in den Winterwald, sind ein paar Miniszenen, die aneinandergereiht sind. Da macht der Spielleiter sowieso zwischendrin sehr viel selbst. Keine Ahnung, Dungeon World arbeitet ja nochmal völlig anders, absichtlich mit Lücken und Listen und so. Insofern, das kann man nicht verallgemeinern. Aber im Zweifelsfall ist ein kurzer Text ein besserer Text, also nicht zu viel.
Genau, die nächste Frage fußt so ein bisschen darauf und da hast du auch schon ein bisschen drauf geantwortet. Tekes fragt nochmal, wie ist es denn, wenn man ein Abenteuer schreibt, gerade auch im Oldschool-Podcast hatten wir es ja erwähnt, wie wichtig ist es da, Situationen einzubauen, bei denen selbst der Spielleiter nicht genau weiß, wie es ausgeht? Ist es nur bei Oldschool so oder sollte man das so grundsätzlich machen?
Das ist ein genereller Abenteuertipp. Schafft Situationen und keine Lösungen. Ein Abenteuer wird immer besser, wenn man das so macht. Dann hat nämlich die Spielgruppe maximale Freiheit, wenn ich ein Problem schaffe und die Lösung offen lasse. Man kann Lösungen vorgeben, aber sobald ich eine Lösung vorgebe, schicke ich halt die Leute in eine bestimmte Richtung und das kann Freiheit nehmen. Am Ende ist es ein Stil. Manche machen es ein bisschen mehr, manche machen es ein bisschen weniger. Also ich würde mal sagen, das durchschnittliche Cthulhu-Abenteuer arbeitet eher mit Lösungen, weil es ja auch häufig detektivische Anteile hat und weil der Gruselfaktor ja auch immer so ein bisschen, also durch den Gruselfaktor kommt immer ein bisschen Kontrollverlust mit in so ein Abenteuer und eine vorgegebene Lösung ist halt auch so ein bisschen Kontrollverlust. Bei DSA-Abenteuern wird definitiv sehr viel mit Lösungen gearbeitet, aber sehr viele andere Abenteuer arbeiten halt einfach mit problematischen Situationen, die dann aufgelöst werden durchs Spiel. Und ich würde sagen, Spiel, um herauszufinden, was passiert, das Motto von den ganzen Powered by the Apocalypse-Dingern, ist generell ein guter Tipp.
Die nächste Frage kommt vom Daikorion. Vielleicht kannst du die kurz stellen, Andreas.
Ich weiß gar nicht, wo sind wir gerade? Bei wie viel Uhr?
Ganz unten, 14.12 Uhr.
14.12 Uhr schon, dann bin ich noch viel zu weit oben hier. 14.12 Uhr vom... Habt ihr Präferenzen, für welches System man etwas einreichen sollte und was? Abenteuer, Dungeons, Hexcrawl, Sandboxes und so weiter.
Ja, ich bin nicht ganz sicher. Es kommt immer darauf an, was man so machen möchte auch. Also es kommt ja auch ein bisschen darauf an, was man als Autor bzw. Autorin gerne machen möchte. Und im Moment sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Was ich gerne sehe, sind, abgesehen von Abenteuern und sowas, natürlich Artikel. Also ich bin leidenschaftlicher Essay-Leser, gerade im Rollenspielbereich. Und ich mag das sehr gerne. Also auch für den Blaupausen-Blog gibt's ja viele Zufallstabellen und sowas. Aber ich mag es auch, Essays zu lesen. Also zum Beispiel über besondere Tipps zum Spielleiten, über Herangehensweisen, wie ich sehr klug eine Weltenerschaffung mache oder wie ich Mechanismen mir überlegt habe für Hausregeln und wie sie dann umgesetzt wurden und sowas. Das finde ich eigentlich alles sehr spannend. Und da kann man natürlich gute Sachen machen. Und ich glaube, im Moment sind die Blaupausen der beste Anlaufpunkt, wo wir natürlich auch so One-Page-Abenteuer gut gebrauchen könnten. Oder eben auch der Trichter, das Fanzine für DCC, wo wir natürlich auch Abenteuer oder kleinere Schauplätze oder Gegenstandsbeschreibungen auch gebrauchen können. Also sowas ist ganz cool, ja.
Genau, wenn dann Swords and Wizardry da ist, dann könnt ihr sicherlich auch dafür immer mal wieder was gebrauchen. Da ist es dann auch fast egal, ob das jetzt Abenteuer, Dungeon, Hexcrawl oder Sandbox ist. Ich würde dich jetzt mal vermuten. Hauptsache ist geil. Also das ist so, da ist relativ
cooles
frei.
Cooles Zeug, freue ich mich wieder drauf. Zeug, was auch nicht ganz so lang ist. Das ist mir irgendwie am liebsten, das ist auch dann schneller abzuarbeiten. Also genau. Darüber freue ich mich sehr.
Wie sieht's denn mit euren anderen Systemen aus? Winterwald, Dungeon World,
ja, für Dungeon
Dämonenfürst.
Ja.
Könnt ihr da was für gebrauchen oder eher nicht?
Für Dungeon World haben wir eigentlich noch ganz gutes Material da, was wir erst abarbeiten müssen. Beim Dämonenfürst sieht es im Moment ähnlich aus. Und für den Winterwald weiß ich noch gar nicht, ob wir weitermachen mit weiteren Szenarien. Da müsste man auch noch gucken. Also im Moment haben wir wahnsinnig viel zu tun. Also dieses Jahr ist so voll mit Zeug. Da müssen wir erstmal schauen, was überhaupt so geht. Aber grundsätzlich freue ich mich natürlich immer über Sachen, die irgendwie gemacht werden. Und wir dürfen auch für viele Systeme unsere eigenen Sachen schreiben. Das finde ich auch ziemlich gut. Da gibt's nur so ein paar Dinge, wo wir nichts schreiben dürfen und dann passt
das. Im Zweifelsfall würde ich detailliert einfach nachfragen. Die E-Mail-Adressen habt ihr ja über die Seite. Einfach mal sagen, hier Leute, ich habe eine Idee für Regelsystem so und so. Und relativ häufig wird dann wahrscheinlich zurückkommen, total geil, wird nur wahrscheinlich nicht in der offiziellen Linie veröffentlicht, sondern in Blaupausen oder im Trichter oder so. Mhm. Aber das ist ja auch schon mal was. Und manchmal heißt es dann so, oh ja, können wir super gebrauchen. Ne? Also so eine Frage, diese Dread ist ja auch so eine Sache, wird davon jetzt noch was gebraucht oder nicht? Und gibt's noch mal einen ganzen Abenteuerband oder vielleicht nur noch mal so ein Heftchen wie mein Unterwut oder so. Auch da, das zeigt sich erst dann. Ich würde im Detail nachfragen.
So, die nächste Frage stammt von Phil und die Frage lautet, wie vermeidet man beim Schreiben des Abenteuers zu starkes Railroading? Es geht so ein bisschen darauf ein, was vorhin auch aufkam, mit dem Bereich Szenen zu erschaffen, in denen der Spielleiter nicht genau weiß, wie sie aufgelöst werden.
Schafft Probleme und keine Lösung. Rätsel sind eine coole Sache. Rätsel können toll sein, wenn man die geschickt einbaut und dann hat man halt eine fertige Lösung, dann ist okay. Dann muss man sich aber zum Beispiel überlegen, was passiert denn, wenn die Charaktere das Rätsel nicht lösen. Ne? So der alte Spielstopper. Ne? Ich habe diesen tollen Raum und aus dem Raum führt eine unzerstörbare Tür und hinter der Tür geht das Abenteuer weiter und die Tür ist mit dem Rätsel verschlossen und die Spieler lösen das Rätsel nicht, weil sie gerade mit den Gedanken, keine Ahnung, bei der Pizza sind oder beim super nervigen Chef, der den ganzen Tag rumgenervt hat. Dann steht man da und weiß nicht, was er machen soll. Insofern eine Lösung finden, was passiert, wenn sie es nicht lösen. Dann kommt halt von der anderen Seite ein Monster durch die Tür und fängt einen Kampf an. Dann ist das schwierig für die Charaktere, weil sie kämpfen müssen. Aber sie kommen hinterher durch die Tür, so als um dieses Beispiel zu nehmen.
Ich habe noch eine ganz simple Idee, vielleicht für so ein Ermittlungsabenteuer machen kann. Du kannst einen sehr starken Einstieg nutzen, also der auch durchaus geführt ist mit einem konkreten Problem. Der Auftraggeber kommt zu den Charakteren und sagt, ich will dieses Problem gelöst haben. Ich will rausfinden, wer meine Frau ermordet hat. Und der erste Teil des Abenteuers ist dann sehr linear. Und dann wird der Abenteuerteil in der Mitte aufgebrochen und man kann auf 5, 6 verschiedenen Orten irgendwas herausfinden. Und dann gibt's wieder ein Finale, wo dann der Mörder gestellt wird. Das vermeidet auch Railroading, weil die Spieler dann aussuchen können, wo sie hingehen als nächstes.
Genau, man kann so Hinweislisten machen. Wenn das ein bisschen in die detektivische Richtung geht, kann man bewegliche Hinweise machen, wo man einfach sagt, welches der Hinweis ist. Und der Spielleiter packt den Hinweis dann einfach dahin, wo die Spieler gehen. Oder kann den dahin rücken, wenn sie nicht den Standardweg gehen. Generell würde ich vermeiden, auch wenn das gerade, wenn man mit Abenteuerschreiben loslegt, sehr schwierig ist, in Form der Geschichte zu denken. Sobald man sich dabei ertappt, dass man sagt, und dann passiert das und dann passiert das, dann sollte man aufhören und sollte sich überlegen, wie man das anders macht. Wir haben mal Primetime Adventures ausprobiert. Das ist ein Indie-Rollenspiel, inzwischen in der 3. Auflage, glaube ich, wo man eine Serie nachbaut. Also das ist sehr, sehr, sehr frei. Also es gibt einen Spielleiter, der das organisiert, aber es wird gemeinsam die Serie entworfen und gemeinsam die Geschichte dann eben gemacht mit einzelnen spannenden Szenen. Das ist eben auch so ein Spiel, um herauszufinden, was passiert. Und ich habe das mit ein paar Kumpels gemacht, die klassisches Rollenspiel gewöhnt waren. Und wir haben uns da hingesetzt und wir haben das gemacht. Und ich habe immer wieder feststellen müssen, dass wir dann gemeinsam gesagt haben, oh ja, das ist super. Und dann am Ende passiert das und das. Und dann ist das total gute Auflösung für die Serie. Und das Spiel war dementsprechend total langweilig, weil wir eben nicht Situationen geschaffen haben, sondern die Lösung schon vor uns lag. Und das gemeinsame Erfinden einer spannenden Geschichte ist bescheuert, wenn du die Lösung schon kennst. Und genauso würde ich beim Abenteuerschreiben auch versuchen heranzugehen, dass man dieses und dann passiert das offen lässt. Das Ganze sollte ruhig auf einen Showdown rauslaufen. Das ist ja immer gut. Das ist dann auch okay, aber dann halt mehrere Wege dahin.
Nächste Frage von Teres. Thema Sandboxen. Wie viel Prozent aller Hexfelder sollte besonders sein? Also ein besonderer Schauplatz, eine besondere Kreatur, ein seltsamer NSC oder sowas. Und die große Frage ist natürlich, kann man das überhaupt so pauschal sagen? Also wie viele Hexfelder was besonders haben müssen?
Ganz ehrlich, ich habe nicht die blasseste Ahnung. Ich habe noch nie eine Sandbox geschrieben. Also anders, es geht ja hier um Hexcrawl. So eine Sandbox würde ich jetzt auch nicht zwangsläufig mit einem Hexcrawl gleichsetzen. Aber ich habe noch nie einen Hexcrawl geschrieben. Und ich habe auch selber noch nie einen geleitet, bei dem ich oder als Spieler erlebt, wo ich hinterher gesagt habe, das war geil. Ich habe das, glaube ich, zweimal wahrscheinlich in meinem Leben ausprobiert. Und das war in meiner Anfangszeit. Und da sind wir gnadenlos gescheitert bei Insel des Schreckens. Das war gruselig schlecht. Insofern kann ich da persönlich ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Hast du irgendwie mal was sowas
erlebt? Nee, kann ich leider auch nicht viel zu sagen. Es gibt so von der Community designte Sachen und gibt ja auch noch so ein paar Beispiele, irgendwie Carcosa oder so, ne, wo ja auch in den Hexfeldern immer irgendwie was Besonderes und was Tolles ist. Ich bin da auch unsicher. Kann ich auch nicht sagen, das wäre ein Bereich, wo man, glaube ich, einfach spieltesten muss.
Ja, genau. Aufschreiben und ausprobieren. Und wenn ihr im Spiel feststellt, das ist zu dünn besiedelt, dann lasst es. Also wenn ihr eine große Hexkarte habt und da sind 3 interessante Sachen drauf, dann ist das definitiv zu wenig. Es muss aber auch nicht in jedem zweiten Hex was Cooles sein, glaube ich. Wichtig ist bei dem Hexcrawl, dass irgendwie Situationen eingebaut werden oder Hexe eingebaut werden, die auf andere Hexe mit spannenden Inhalten verweisen. Das ist ja zum Beispiel bei dem Carcosa durchaus so, ne, dass man da dann sagt, naja, um das und das Ritual anzuwenden, muss man zu den Ebenen von Long und muss dann da die Schuppen der Chaos-Kreatur, die da wohnt, kriegen oder so. Dann hat man Verweise, wo man hingehen soll und was man da Spannendes erleben soll. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Und wenn man genug Hinweise hat, dann kann man sicherlich weniger Hexe gut bevölkern. Und wenn man weniger Hinweise hat, dann muss man mehr Hexe füllen, damit die Charaktere einfach zufällig drauf stoßen.
Mhm. Nächste Frage stammt von Vivala Hell. Wie viele Abenteuer habt ihr denn schon selbst geschrieben? So in etwa.
So, ja, das
Zählfragen sind schwer, ja. Du kannst das nachgucken. Ich müsste anfangen zu zählen.
Genau, ich kann nachgucken. Ich habe hier nämlich auf meinem Blog einige Seiten des Buchs Eibon, also buchalbon.blogspot.com, habe ich eine Bibliografie. Und das überfliege ich jetzt hier einfach mal kurz. Ja, ich sag jetzt mal 15. 15 große Abenteuer veröffentlicht, irgendwie 15 bis 20 oder sowas. Dazwischen ein paar kleine Szenarien irgendwo, die ich hatte. Immer wieder Spielleiterkapitel. Also ich schreibe seit 2001, Texte, die über Rezensionen hinausgehen. Und ich habe so im Jahr 1 bis 2 Sachen normalerweise, die da sind, gehabt. Und da waren halt auch einige Abenteuer, also sehr viele Abenteuer dabei, so prozentual gesehen.
Ich habe so eine Liste gar nicht. Vielleicht soll ich mal so eine Liste machen. Ich denke schon krampfhaft nach, wie viele das sind, aber ich glaube, es sind nicht ganz so viele wie du. Wir haben auch ein paar zusammengeschrieben. Aber seit ich diesen Verlag hier mache, schreibe ich super wenig. Also es ist leider eines der größten Probleme. Ich komme kaum noch dazu, irgendwas zu schreiben. Das ist natürlich sehr schade, aber ich denke auch, dass irgendwie so 10, 10 bis 15 sind ungefähr, vielleicht ein paar weniger. Ich bin nicht sicher. Also das erste, was ich geschrieben habe und was auch veröffentlicht wurde, war Suite 608 oder so. Das ist in der Cthulhuin Welten erschienen. Das ist ein Abenteuer in einem Hotel.
Okay.
Das war das, das war das erste, Gott, was
das,
ich...
Das kenne ich gar nicht.
Das kennst du gar nicht?
Ja. Nee, kenne ich nicht. Nee. Mein erstes war ein Szenario in der Deutschlandbox. Das lassen wir mal außen vor. Das erste große Abenteuer war Super 8 in der Cthulhuin Welten Nummer 6, glaube ich.
War es nicht 9?
War es 9?
Ich glaube, es war 9.
Ich meine, es war 6. Ist egal. Ja, es ist wurscht.
Ja.
Und dann kam eigentlich so jährlich eins dazu, so grob.
Ja, nächste Frage. Hab ich es richtig gelesen, dass man für einige Sachen keine deutschen Abenteuer schreiben darf? Wenn ja, welche? Ja, das stimmt. Ich beantworte das mal ganz allgemein. Es gibt bei uns, gibt's das auch, aber es ist letztlich eine Frage der Lizenzverhandlungen. Wenn man eine Lizenz aushandelt, in der man reinschreibt, dass es auch eigene Sachen geben darf, dann ist das gut. Und dann ist das möglich. Bei manchen Lizenzprodukten ist es aber nicht möglich. Beispielsweise ist es, glaube ich, nicht möglich, eigene Star Wars-Szenarien zu schreiben und zu veröffentlichen. Einfach, das ist etwas schwierig. Ich glaube, es war auch so, dass damals keine deutschen Warhammer 3-Szenarien erscheinen durften, weil da die Lizenzlage nicht ganz geklärt war. Das taucht ab und an mal auf. Und das ist manchmal dann sehr tragisch. Und manchmal ist es auch dann nicht ganz so wichtig, weil das System vielleicht selbst sehr gutes Material hat, wo man dann nichts Eigenes hinzufügen muss. Oder weil man einfach schlichtweg keine Zeit hat. Also früher war mir das wahnsinnig wichtig, dass wir auch eigene Sachen machen dürfen. Mittlerweile muss ich sagen, ich habe gar keine Zeit. Super schade, bei einigen Sachen komme ich gar nicht dazu, irgendwas zu schreiben. Und ich bin froh, dass ich ein Beyond the Wall Abenteuer schreiben konnte. Also
ich habe seit Abenteuer gestalten letztes Jahr, habe ich nichts mehr geschrieben. Ich habe jetzt gerade wieder angefangen, mal ein paar Worte in den Rechner zu hacken, weil ich nur mit DCC beschäftigt war und mit Podcast aufnehmen und ich weiß ich nicht was allem. Und wir machen ja schon viel, ne? Aber dass ich mich jetzt hingesetzt hätte und Text geschrieben hätte, ist lange her. Also ja. Leider, das wird immer weniger.
Ja, und die zweite Frage von Daikorion, also die erste war auch von Daikorion, ist, ob wir Through Sunken Lands and Other Adventures übersetzen. Und ja, die Frage ist natürlich rhetorisch, selbstverständlich. Wenn das fertig ist, bin ich ja schon lange dran. Das ist eine Variante, Sword and Sorcery-Variante von Beyond the Wall. So, nächste Frage stammt von Moonmoth. Wie sieht's mit Karten aus? Sollte man sie selbst anfertigen? Was ist dabei zu beachten, vermutlich, soll es heißen? Ja, was mit Karten, Andreas? Wie schaut's aus? Was ist wichtig beim Karten?
Karten sollten nötig und übersichtlich sein. Eine Karte ist immer gut, eine Übersichtskarte. Also ihr macht nur eine Skizze, wenn ihr was einreicht. Das reicht vollkommen aus. Wenn die Skizze detailliert sein muss, dann macht ihr eine detaillierte Skizze. Und wenn eine grobe Übersichtsskizze reicht, macht ihr eine grobe Übersichtsskizze. Weil Layouter, Grafiker und so weiter setzen sich dann hinterher hin und machen das dann hübsch und passend. Es gibt Karten, die sind unnötig. Ich erinnere mich voller Freude in einem Cthulhu-Abenteuer. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, wo wahrhaftig eine Karte von einem einzelnen Raum,
das ist mein Abenteuer,
in dem nichts war.
Das ist mein Abenteuer. Das ist, ja, das
grandios.
Ist, ja, das ist eine Verkettung sehr unglücklicher Umstände. Also zum einen hätte dieser Raum niemals so groß reingemusst. Zum anderen sollte man in den Raum Notizen machen, aber das steht da leider nicht in dem Abenteuer drin. Das ist ein schlechtes Design.
Ach, das hatte ich, okay. Ja, ja.
Schlechtes Design. Das ist eine Kammer, in der man immer wieder zurückkehrt. Ja, das, aber auch da, ne, wir sind ja alle nicht perfekt.
Genau, aber das ist dann wahrhaftig ein leerer Kasten mit einem Eingang. Das ist dann die Karte. Ja. Die ist vielleicht nicht so wahnsinnig nötig, es sei denn, man nutzt sie als Handout. Das gibt dann schon wieder Sinn. Ne? Aber das ist dann wahrscheinlich irgendwo im Laufe der... Das ist ja auch sowas. Durch die relativ vielen Arbeitsschritte passiert dann leider doch mal, dass was verloren geht, auch wenn es nicht sollte. Ne? Das ist dann.
Das ist wahr, ja. Ansonsten ist immer dann, ja, sehr bemerkenswert, sind natürlich die DCC-Karten, die an sich ein Kunstwerk sind, weil die eben angefüllt sind mit besonderen Sachen. Und was ich persönlich sehr beeindruckend fand, das hat Frank Heller damals umgesetzt, war das What You See Is What You Get Karte von Häusern, wo Mobiliar eingezeichnet wurde und so. Und du brauchst, wenn du eine gute Karte hast, gar nicht mehr in den Text gucken, wie dieser Raum aussieht, weil er ja eben dann dargestellt ist. Ne? Also da ist dann der Esstisch, da stehen 6 Stühle drumherum, da gibt's in der Ecke einen Tisch mit einigen Büchern und so. Und das ist natürlich ziemlich gut. Solche Sachen sind toll.
Moonmoth hat aber eine spezielle Absicht mit dieser Frage, lese ich hier gerade. Es geht darum, dass er im Dungeon Masters Handbook Podcast gelesen hat, dass der Host niemals Stadtkarten verwendet, weil das die Runde unnötig bremst und ablenkt. Moonmoth selbst findet Stadtkarten aber cool.
Wer nicht? Also
prinzipiell
ich finde die auch toll.
Ich kenne keinen Rollenspieler, der Karten nicht geil findet.
Exakt, also, ja.
Ist so, Karten sind immer so. Insofern, Karten sind immer eine tolle Sache. Und selbst wenn man sie hinterher nicht benutzt, ist es einfach schön als Übersicht. Stadtkarte gebe ich aber durchaus zu. Eine Stadtkarte braucht man nicht, weil ein Stadtabenteuer weniger darum geht, wo ich mich befinde, sondern was ich erlebe und wen ich kenne, weil alles so nah beieinander ist. Und da kann es mal wichtig sein, ob man durch drei Stadtviertel durch muss oder ob man durch oder ob das Stadtviertel direkt daneben ist oder ob man eine halbe Stunde dahin braucht oder nur 10 Minuten. Das ist aber selten der Fall. Das heißt, ich gebe durchaus zu, an spieltechnischem Nutzen sind Stadtkarten nicht so wahnsinnig wichtig, es sei denn, man braucht mal irgendwie eine Straßennamen oder irgendwie sowas.
Es kommt ein bisschen drauf an, was man macht. Ich erinnere mich, dass,
ja, immer, klar, ne, ja.
Dass ich mit Stefan damals für den Gaslichtband für Cthulhu haben wir wahnsinnig viel Zeug gemacht und da gab es Stadtmagier und da haben wir eine Idee aufgegriffen, dass du Würfel auf der Stadtkarte auswürfelst. Und wo die Würfel dann liegen, ergeben sich Linien von den Ecken ausgezogen und wo diese Ecken dann auftreffen in London, befinden sich besonders mächtige Orte, die die Stadtmagier gerne für sich beanspruchen möchten und sowas. Und dafür bietet sich das dann natürlich an. Und eine zweite Geschichte, die ich bei Stadtkarten, glaube ich, sehr entscheidend finde, ist die Atmosphäre, die einfach damit ein bisschen transportiert wird, ja. Ne? Also die London-Karte an der Wand zu haben oder die Langmar-Karte vor sich zu haben, zeigt einfach, oh cool, wir sind gerade in Langmar, ist eine große Stadt und guck mal hier, da ist eine merkwürdige Geschichte. Ich wollte schon immer mal in diese Straße gehen, was passiert da eigentlich? Das ist ganz cool, aber tatsächlich irgendwie, ich habe auch noch nie in meinem Leben irgendwie das so beschrieben. Ja, und dann geht ihr die Witwengasse entlang und biegt in die Henkersstraße ein und nee, sowas habe ich auch noch nie gemacht. Nächste Frage. Welches eurer eigenen Abenteuer mögt ihr am liebsten und warum? Diese Frage kommt von Huhn.
Darunter sind direkt noch ein paar Kommentare dazu, nämlich Tegris meint, dass das eine fiese Frage ist. Huhn kommentiert sich selbst dann nochmal und sagte, welches deiner Kinder magst du am liebsten? Also, das letzte Abenteuer ist immer das Beste.
Wirklich, ich hätte jetzt einfach, das ist, also man hat so selten die Chance, einfach mal rauszuhauen, wo man richtig tolle Arbeit geleistet hat.
Ja, genau. Das ist aber sehr witzig. Es ist immer das Letzte, ist häufig das Beste, weil man sich da gerade am meisten reingekniet hat und weil man da die Fehler, die dann eben doch oder die kleinen Mängel, die da drin sind, noch nicht bemerkt hat. Insofern ist das gar nicht so falsch. Aber das ist jetzt natürlich unsere Gelegenheit, ein bisschen drüber zu schwadronieren, was wir alles Geiles gemacht haben. Insofern, Daniel, leg du mal los.
Also ich starte jetzt erstmal mit einem Ding. Also es ist diese Ambivalenz, finde ich so faszinierend. Hat bestimmt kaum jemand gespielt, finde ich aber nach wie vor ziemlich gut, ist Wort der Macht, was wir zusammengeschrieben haben. Mhm. Das ist für Cthulhu erschienen und zwar in der dritten Auflage des Spielleiterhandbuchs. Dieses Buch war ungefähr so dick wie das DCC-Regelwerk und ich glaube, kaum jemand hat dieses Abenteuer jemals gespielt.
Ich glaube auch.
Es startet mit meinem absoluten Lieblingseinstieg. Die Charaktere spielen nämlich alle Studenten an der Miskatonic University und alle Charaktere müssen am Anfang einmal auf Glück würfeln und derjenige, der am schlechtesten würfelt, muss sein Professor erklären, warum der denn immer noch nicht die Hausarbeit abgegeben hat.
Ja, genau. Das ist ein sehr, sehr cooler
Einstieg. Absolut großartig. Und die Gesamtidee des Abenteuers ist eine ganz. Da braucht man übrigens auch eine Stadtkarte für. Die ist essentiell wichtig. Die Stadtkarte. Und da kann man nämlich diese tolle Arkham-Karte benutzen, die wir dann im Buch haben. Und da haben wir echt viel Arbeit reingesteckt, um auch Struktur ein bisschen sinnvoll zu machen. Ich glaube, heutzutage kann man es noch besser aufschreiben, aber damals waren wir ganz zufrieden damit.
Also ich halte das immer noch für ein sehr gelungenes Abenteuer. Man muss sagen, der Manko ist, es ist lang.
Ja.
Es ist wirklich viel Text und es ist viel Information, die der Spielleiter irgendwie verarbeiten muss. Ich würde heutzutage das Informationsdesign noch definitiv anders machen. Wahrscheinlich, indem ich mehr Text dranhänge, nämlich mit Zusammenfassungslisten, wo was zu finden ist, welche Informationen man an welcher Stelle findet und so, dass der Spielleiter, nachdem er das lange Ding gelesen hat, hinterher vielleicht mit 2 Doppelseiten an Spickzettel das dann leiten kann. Irgendwie sowas. Ich würde sicherlich auch Sachen kürzen. Also kurz, um kurz zu erklären, worum es geht. Die Charaktere sind halt in der Uni und bisschen wird es jetzt gespoilert. Das lässt sich nicht ganz vermeiden. Jedenfalls kriegen sie relativ schnell eine Liste in die Hand und erahnen, dass einer aus der Gruppe das nächste Mordopfer eines Serienkillers werden wird. Und dann müssen sie halt lösen und sie haben schon diverse Morde sind schon passiert und dann kann man da halt entsprechend nachforschen. Was ich sehr schön finde an dem Abenteuer ist, dass wir sehr viel Freiheit haben. Die Spieler können die ganze Zeit in der Stadt rumrennen und können Hinweise sammeln und zwar in unterschiedliche Richtungen. Nicht vorgegeben vom Abenteuer, sondern alles gleichzeitig. Gleichzeitig haben wir aber auch eine Liste mit Dingen, die passieren, die sich immer weiter steigern, dass der Spielleiter immer wieder Spannung reinbringen kann. Und die Auflösung ist, glaube ich, auch ganz schlau.
Ja, das war eines dieser Abenteuer, die in so sehr langen Telefonaten entstanden ist, wo irgendwie so zwei, drei Ideen zusammengelaufen sind. Das ist übrigens auch nochmal ein ganz allgemeiner Tipp. Es lohnt sich immer, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wenn man ein Abenteuer schreibt. Da trägt man sich auch gegenseitig über die Ziellinie am Ende. Das ist ganz cool, ja.
Also ich weiß noch, dass du sehr viel von diesen, bei den Tatorten waren ja mal wahnsinnig viele kleine Hinweise und Beschreibungen und so weiter. Da hast du wahnsinnig viel gemacht. Ich weiß auch, dass ich da sehr dankbar war, dass du das geschrieben hast und ich das nicht
wusste. Das ist immer das Beste. Das ist, ich freue mich dann auch immer, wenn du irgendwie Sachen dann beschreibst, die ich nicht beschreiben muss und so. Das ist super. Das ist toll. Genau. Ja. Die Setblocks und so. Das ist toll, ja. Was ist denn für dich eines der besten Abenteuer?
Also ich habe ein Unknown Armies Abenteuer, ich habe mal eins geschrieben, das ist in dem Postmoderne Magie, das zweite deutsche Unknown Armies Buch, was jemals rausgekommen ist.
Das ist auch bedauerlich, hat bestimmt auch nie jemand gespielt, dieses Abenteuer.
Nee, ich fürchte auch. Beziehungsweise, nee, das stimmt nicht, das ist das dritte. Also es kamen drei Bücher und das dritte war Postmoderne Magie. Und da haben wir ein kleines bisschen deutsches Zusatzmaterial gemacht. Und eins davon war dieses Abenteuer, nennt sich Filmreif. Und das ist so ein, wie heißt es so schön modern, so ein Brainfuck. Die Charaktere kommen aus dem Kino, gehen nach Hause und stellen fest, dass da Leute wohnen, die genauso aussehen wie sie selbst, nur ein kleines bisschen anders. Stellen dann fest, dass sie selber die Rollen im Film sind, die aus dem Film gekommen sind. Und dass die Leute, wo sie hingehen, die Schauspieler sind, die sie selber spielen. Und dann gibt's dann so ein, wer ist denn jetzt echt und wer kann bleiben, wer darf nicht bleiben. Und der Regisseur taucht dann auch auf und so. Das ist ein sehr, sehr geradliniges Ding, wo man sehr viel Rollen spielen muss. Und ich weiß, dass ich bei meinen Spieltests sehr viel rumgebrüllt habe. Aber das habe ich zwei, dreimal gespielt und das war jedes Mal, war das super. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, noch ein Tucken besser ist Gernwood Manor. Das finde ich immer noch so eins von den stimmungsvollsten Cthulhu-Abenteuern, die ich je gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich es heutzutage kürzer schreiben würde. Ich bin nicht sicher. Man muss da relativ viel schwafeln, um die Stimmung rüberzubringen. Das ist auch kein Railroad, definitiv nicht, sondern es sind ganz viele Handlungsstränge, die alle parallel laufen. Der Spielleiter kann dann da je nach Handlung der Spieler sehr gut reagieren. Und ist so ein Mittelding aus Familiendrama und Mythos-Kreaturen belagern ein Haus im Wald. Und das ist sehr, sehr, sehr stimmungsvoll. Das habe ich auch mehrere Male gespielt und das hat mir jedes Mal sehr gut gefallen. Das ist in der Cthulhu in Welten veröffentlicht worden und dann ist es nachgedruckt worden in Feiertage der Furcht, hieß der Band. Da hieß es dann Verlobung auf Gernwood Manor, weil halt ein Feiertag draus werden sollte. Da bin ich wirklich sehr stolz drauf. Das ist ein sehr, sehr schönes Abenteuer geworden.
Ich habe noch zwei Sachen. Eins ist kein Abenteuer, aber ich starte erst mit dem Abenteuer, was mich auch sehr freut. Daher kommt dann diese Ambivalenz. Ne? Wort der Macht hat wahrscheinlich kaum jemand gespielt. Dafür hat Feenhandel, habe ich das erste Mal, habe ich da mehr als einen Spielbericht zu gesehen. Das hat mich sehr gefreut, weil sowas kenne ich sonst nicht. Das war wirklich toll. Und das andere, wo ich sehr stolz drauf bin, ist im Grunde auch zwei Dinge. Die sind keine Abenteuer. Also einmal habe ich mit Stefan Droste zusammen jeder Pyramide und jedem Tempel im Pegasus-Ägypten-Band eine Abenteuer-Idee gegeben. Das waren unfassbar viele Stunden, wo wir irgendwie 8 Stunden lang Skype-Sitzungen hatten, wo wir nebenbei irgendwie Sachen geschrieben haben. Das war wahnsinnig toll. Das hat auch nie jemand gelesen wahrscheinlich. Super schade. Und das andere, wo ich nach wie vor sehr stolz bin, ist der Gaslichtband, der von Grund auf umgearbeitet wurde aus dem Englischen und wirklich völlig neue Aspekte irgendwie reingebracht hat, was mich sehr freut.
Nicht nur, weil ich da ein bisschen mitgearbeitet habe, der Gaslichtband ist einer der besten Cthulhu-Bände, die bisher rausgekommen sind. Kannst du mich schlagen, ist so.
Da habe ich wirklich alles reingebuttert, was ich reinbuttern konnte. Ja. Also das ist wirklich, wirklich toll. Aber gut, genug der... Oh, ich muss mal kurz jemanden stumm schalten. Perfekt, schon selbst stumm geschaltet.
Sehr, 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 sehr
genau. Und genug der Beweihräucher.
Achso, einen hast du noch. Ein kleines bisschen Beweihräucher möchte. Eins habe ich noch mehr. Ich finde nämlich Unter Wut ist sehr gelungen.
Das Dreadabenteuer. Das stimmt,
das Dreadabend. Das ist so dann dieses, das Letzte ist das Beste. Das habe ich zweimal geleitet, hatte da sehr viel Spaß mit und hatte dann solche Kommentare hinterher, wie, das eine war auf einer Con und einer der Spieler erster Kontakt sagt, okay Leute, ich kann jetzt nach Hause gehen, dramatischer wird es nicht mehr, als wir fertig waren. Das sind halt so, deswegen schreibt man Abenteuer, das ist wahnsinnig gut. Und einer von uns, ich glaube der Pepe war es, der hat mir erzählt, das wäre so wahnsinnig toll strukturiert, was natürlich sehr schön ist, wenn man das von außen hört, dass irgendwie die Informationen, die man braucht, immer genau da sind, wo man sie braucht. Das war sehr schön von außen zu hören. Also da bin ich einfach, weil ich mal ein bisschen positives Feedback gekriegt habe, sehr stolz drauf. Das ist, glaube ich, ein gelungenes, spannendes Dread-Abenteuer, was man machen kann. Aber bei Dread funktioniert ja fast alles. Der Turm macht's ja. Insofern. Ja. Ist vielleicht gar nicht mein Verdienst.
Sehr gut. Genau. Ich habe jetzt mal ein bisschen gescrollt hier. Patrick hat zu Recht angemerkt, dass eine Stadtkarte bei Wort der Macht ein wichtiges Spielelement ist. Das hatte ich ja auch gerade schon erwähnt. Und genau, jetzt kommt die nächste Frage von Vivala Hell nochmal. Was sind denn eure Lieblings-Cthulhu-Abenteuer? Und da kann ich sofort eine Antwort drauf geben, aber Andreas, vielleicht starten wir erst mit dir.
Das ist echt schwierig. Es gibt so ein paar alte Klassiker. Ich würde sagen, mein Lieblings ist Pickmans Schüler.
Kann ich verstehen, ist sehr gut.
Das ist ist in einem Traumlande-Band, den es noch als PDF gibt. Man merkt ihm das Oldschool an und genau das ist der Vorteil von dem Abenteuer, weil es sich nämlich auf Handlungen konzentriert und weniger auf Stimmungskram. Ist trotzdem sehr stimmungsvoll, sehr, sehr spannend, auch durchaus gefährlich, aber alles gut schaffbar. Ein wahnsinnig gutes Abenteuer. Das ist richtig toll. Und sonst ist es natürlich Gernwood Manor, selbstverständlich.
Ich habe im Garstig-Buch gibt's eins, was ich gerne geändert hätte. Also ich hätte gerne ihn noch etwas dicker gemacht, um das beste Cthulhu-Abenteuer reinzunehmen für mich. Das ist The Eyes of a Stranger. Das ist leider nie auf Deutsch erschienen. Das ist, ich glaube, von David Scott Anjalowski. Das ist in dem Buch Sacraments of Evil zu finden und das ist, da sind nur Garstlich-Szenarien drin und in diesem Szenario geht's darum, ein Wesen zu finden, das verschiedene, ja, es ist schwierig, das zu, wenn ich es nicht spoilern soll, ist es schwierig zu beschreiben. Es hat jedenfalls, es greift sehr viele viktorianische Aspekte auf, die mir alle sehr gefallen und das ist ziemlich gut. Es ist auch sehr frei gehalten. Das ist klasse. Da habe ich mehrmals geleitet. Das ist toll. Und das ist definitiv eines meiner Lieblingsszenarien. Wenn die Frage gewesen wäre, was wäre das Abenteuer, was man am häufigsten gespielt hätte, wäre es einfach bei mir Mr. Corbett gewesen. Das könnte ich jetzt leiten auswendig.
Das hast du ja auf Cons tot geleitet. Das ist so, genau. Ich habe, bei mir ist ja immer, spätestens beim dritten Mal stelle ich fest, dass ich mich selber reden höre bei den Abenteuern, weil das irgendwie mal gleich läuft. Deswegen höre ich dann meistens auf und mache was Neues, weil mich das dann langweilt. Patrick hat übrigens geschrieben, dieses Wort der Macht, meinte er, das wäre das Legendäre. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang.
Das hat Abenteuer. Mich auch sehr das erschüttert. Das ist vor allen Dingen, weil es eigentlich unmöglich ist, da wieder ganz am Anfang zu stehen. Ne?
Ja. Kurz für die haben es gespielt und irgendwann sagten sie, gaben irgendeinen Hinweis, hatte sich jetzt und die ganze Gruppe guckte Daniel beim Leiten an und sagte, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen. Jetzt haben wir überhaupt keine Idee. Und er war völlig fassungslos, weil irgendwie tausend offene Sachen
noch waren. Ist wirklich unglaublich. Ja, und ich würde gern mehr Abenteuer schreiben. Ich arbeite im Moment an zwei DCC-Abenteuern. Eins mit Andreas zusammen und eins, wo ich versuche mal alleine was zu basteln, aber das dauert noch ein bisschen. Jetzt die nächste Frage von Phil. Ich werde die Frage ein wenig umformulieren, damit es ein bisschen mehr zum Thema passt. Es geht um Musik beim Spielleiten und in welchem Umfang sie benutzen. Ich würde gerne noch hinzufügen, wie wichtig ist denn so Musik innerhalb vom Abenteuerschreiben? Und zwar könnte man das auf zwei Arten nutzen. Einmal hörst du Musik, während du Abenteuer schreibst. Und beim Schritt 2, kennst du irgendwelche Abenteuer, wo Musik explizit irgendwie verwendet wird? Also auch, dass da irgendwie was drinsteht im Abenteuer.
Also ich selber, also mein Hörverhalten, was Musik angeht, hat sich wahnsinnig verändert. Ich habe früher sehr viel, sehr intensiv Musik gehört, vor allem im Auto, sehr laut teilweise. Bin jetzt inzwischen auch älter geworden, insofern hört man nicht mehr so laut. Aber so dieses, dass ich zu bestimmten Stimmungen bestimmte Musik gehört habe und so, das ist lange her. Ich höre jetzt sehr viel nebenbei und es läuft zwar immer Musik, aber die hat null Einfluss bei mir beim Schreiben. Es laufen Sachen, die nicht aufdringlich sind und die mich beim Schreiben nicht ablenken. Insofern zu Frage 1 kann ich also sagen, ja, es läuft was, aber nur damit ich ein Hintergrundgeräusch habe, was mich nicht nervt. Machst du das? Hast du Musik irgendwie, die dich beeinflusst beim Schreiben? Nee, ne?
Selten. Ich mag ganz gerne so klassische Musik, wenn ich irgendwie was schreiben will, aber dann auch sehr leise und ansonsten ist es einfach still. Ist bei mir tatsächlich der Fall. Im Spiel hingegen gibt es tatsächlich so zwei, drei Beispiele, wo Musik auch irgendwie benutzt wird. Ich erinnere mich zum Beispiel an Das Abenteuer, die Geschichte der KTS war es, meine ich. Es ist in dem Band Todesangst, ebenfalls Cthulhu. Da gibt es so einen Auftritt von so einer Punkband und dann konnte man das Musikstück, das hat Erdenstern da gemacht, konnte man da einbauen. Das war ganz cool. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo Brandon LaSalle ein bisschen was über Black Sabbath geschrieben hat und wie ihn das mit DCC in Verbindung steht. Das fand ich ganz spannend. Aber beim Spielleiten selber benutze ich, also da wir ja jetzt im Moment online vor allen Dingen alle spielen, benutze ich sehr wenig Musik, also weil da bin ich auch technisch gar nicht so versiert und interessiert, das irgendwie dann auszunutzen und so. Bei normalen Tischrunden habe ich eigentlich ganz gerne mal so ein Intro genutzt und dann ab und an mal irgendwie so, wenn irgendwie mal eine besondere Szene ist oder sowas, aber ich bin davon mittlerweile etwas weg, also das ist nicht mehr ganz so wichtig für mich.
Ich habe das erfolgreich nie hingekriegt, Musik einzusetzen. Liegt hauptsächlich daran, dass mein Musikgeschmack einfach die meisten anderen Leute nervt. oder also inzwischen höre ich ja dann auch mehr die weniger nervigen Sachen. Aber ich habe sehr viel so Indie-Kram gehört, den eigentlich fast alle am Tisch scheiße fanden, außer mir. Und das waren die Sachen, mit denen ich mich auskannte. Und dann habe ich halt irgendwas an den Tisch gebracht. Auch so mit Rollenspiel-Soundtracks oder sowas. Ich habe da nie einen positiven Effekt mit erzielt und spiele jetzt einfach. Ich spiele aber generell mit wenig Bohai. Ich finde einen Charakterbogen, ein paar Würfel und eine Karte auf dem Tisch. Das Einzige, was ich noch an Zeugs hinlege, ist meine beschreibbare karierte Wachstuchtischdecke, wo man halt eine Battlemat drauf malen kann mit einem wasserlöslichen Filzstift. Das ist alles. Mehr Kram habe ich nicht und das reicht mir auch fürs Spielen. Mir reicht dann die Unterhaltung und bisschen Rollenspiel und da brauche ich keine Musik. Einzige Ausnahme ist, das ist aber keine Musik, sondern Geräusch, ist das Abenteuer Unter Druck. Das ist ein Cthulhu-Abenteuer, was 500 Meter unter dem Meeresspiegel spielt, von so einer Forschungsgruppe, die dann in so einem speziellen Forschungs-U-Boot sind und da halt Dinge mit tiefen Wesen und Relais und Cthulhu und so natürlich erleben. Und da wird im Abenteuer sehr genau beschrieben, wie man da die nötige Stimmung aufbauen soll. Und das habe ich mehrere Male, ich habe das 5-mal geleitet, immer sehr genau durchgezogen, mit blauem bzw. grünem Licht als einzige Beleuchtung und mit einem Unterwassergeräusch im Hintergrund, die haben Walgesänge vorgeschlagen, die hatte ich irgendwie damals nicht. Ich habe ein Echolot-Ping in den Hintergrund gesetzt. Und das ist wirklich, ich habe das auf Cons erlebt. Ich war der Spielleiter, bin irgendwie einmal raus aufs Klo und kam wieder rein und man war in einer anderen Welt. So ein Echolot-Ping im Hintergrund und die einzige Beleuchtung war grünlich-blau, so dass man da gerade so die Charakterbögen einigermaßen lesen konnte. Das war wahnsinnig stimmungsvoll und da hat das Geräusch sehr viel zur Stimmung beigetragen. Aber sonst mache ich ganz wenig.
Okay, alles klar. Nächste Frage kommt von Daikorion. Könnte man zum Beispiel ein eigenes PBTA-System schreiben und das dann veröffentlichen? Ging nochmal um die Frage, zu was darf man was schreiben? Und ja, klar, das geht. Soweit ich weiß, ist PBTA nicht großartig durch Lizenzen gesichert. Ich glaube, es könnte nützlich sein, einmal Vincent Baker anzuschreiben oder so, aber theoretisch gesehen ist das machbar. Ja, das ist kein Problem. Und ja, wenn man es auf Englisch übersetzt, kann man es auch außerhalb Deutschlands anbieten. Das ist auch überhaupt kein Problem. So, es geht weiter mit einer Frage. Ihr habt einmal empfohlen, Teller an die Wand zu schmeißen. Habt ihr das tatsächlich auch einmal gemacht? Von Viva la Hell. Das basiert auf einem alten Klassiker-Artikel von John Tynes. Andreas, ich denke, du kennst den Artikel auch.
Das ist, ich weiß, haben wir den übersetzt? Jedenfalls
nee, wir haben den, vor Jahren habe ich den mal im Podcast besprochen.
Ja, genau. Sinngemäß, geh den Leuten an die Wäsche, hieß der, glaube ich. Ne? Das ist ein alter Klassiker-Tipp, dass man die Leute anbrüllen soll, dass man eben auch mal was Unerwartetes machen soll, dass der Spielleiter aktiv sein soll. Um den Tisch gehen, den Leuten von hinten ins Ohr flüstern, eventuell auch mal anfassen, die Leute, sowas. Zur Zeit von Safer Playing, nenne ich es mal, da hat sich ja der Spielstil generell etwas verändert, dass sehr viel Wert auf Sicherheitsnetze gelegt wird, dass sich niemand unwohl fühlt. Im Zuge dessen würde ich sehr aufpassen, was sowas angeht, weil manche Leute mögen das nicht. Auf Cons schon gar nicht, wenn man die Leute nicht kennt. Dann sollte man tunlichst niemanden anfassen, bitte. Also ich habe sowas definitiv nie gemacht und die zwei Male, wo ich sowas probiert habe, war das auch so von mittlerem Erfolg. Ich habe es einmal gemacht, da habe ich durch Zufall genau zum richtigen Augenblick auf den Tisch gehauen, dass die Spieler alle an der Decke gehangen haben in dem Cthulhu-Rollenspiel. Das war sehr cool. Bei meinem zweiten Versuch habe ich den Kakao umgeworfen und wir haben hinterher eine halbe Stunde damit zugebracht, die Charakterbögen trocken zu legen. Da sollte man aufpassen. Also ich mache sowas generell eigentlich nicht. Ich rede viel und brülle ab und zu mal rum. Und das war's.
Okay, also ich habe schon ein paar mehr Sachen gemacht. Also ich habe für The Eyes of a Stranger das Handout nachgebaut mit Hilfe meines Vaters. Das ist schon ziemlich cool. Da gab es eine Seance, die wir dann auch ausgespielt haben. Ich habe nie einen Teller an die Wand geworfen, aber ich habe den Charakteren, die eine Augenoperation hatten, mal Mullbinden aus der Apotheke organisiert und dann sie tatsächlich blind gemacht. Das ist ein wahnsinnig guter Einstieg in dem Szenario. Das Szenario heißt King und ist in Cthulhu Britannica erschienen, wenn ich mich nicht richtig entsinne. Das ist irgendwie ganz cool. Und ich habe früher öfter mal so Kram gemacht. Also Patrick hat auch vorhin geschrieben, dass wir mal ein Diktier-Handout hatten von Kinderstimmen. Der Band ist ebenfalls Todesangst. Das ist auch ein Szenario von Jens Christian Seele hat das geschrieben. Und da kommt ein sehr schönes Abenteuer drin vor, also ein sehr schönes Handout drin vor, wo man ein Tagebuch von einem Kind hört und dann hört man da etwas sehr Merkwürdiges drauf. Das ist ganz cool, ja. So, weitere Fragen. Tegris fragt: Könntet ihr ein wenig eine Vorschau auf die Abenteuer geben, die wir gerade schreiben, also die DCC-Sachen und gegebenenfalls andere Sachen? Ja, ich bin noch nicht ganz sicher. Vielleicht kann Andreas das zweite machen, dann wo wir zusammenarbeiten. Beim ersten Ding geht's darum, dass die Charaktere auf die Ebene der Luft transportiert werden und 60 Minuten Zeit haben, irgendwie von dieser Ebene runterzukommen, sonst sterben sie. Diese Idee habe ich mir nicht ausgedacht. Ich meine, das hat Michael Curtis mal auf irgendeiner Con geleitet. Niemand konnte mir sagen, ob das wirklich existiert. Ich habe extra Spellbird angeschrieben und die haben überhaupt keine Ahnung gehabt, wovon ich rede. Und ich schreibe das jetzt auf. Also mir wurde gesagt, schreib das doch mal auf für den Gongfarmer und ich schreibe das auf. Und daran arbeite ich im Moment. Aber das ist nicht das Einzige, denn wir versuchen auch noch was anderes.
Wir versuchen ein DCC-Abenteuer zu schreiben, was die Idee war, DCC quasi zu lokalisieren. DCC selber ist sehr amerikanisch. Wir haben amerikanische Fantasy-Literatur, amerikanische und englische Fantasy-Literatur im Appendix N. Das ist eine amerikanische Szene. Das ist basiert auf D&D, was halt sehr Amerika-zentriert ist und so weiter und so weiter. Und die Idee ist, dass wir ein deutsch-zentriertes nehmen. Ne? Wir waren beim Nibelungenlied. Das ist jetzt aber inzwischen ein bisschen wieder in den Hintergrund gerutscht. Wir sind jetzt so bei bisschen Dornröschen, bisschen so Märchen und so mit einbauen und so. Das Ding soll viel gespieltestet werden, nicht nur von uns, sondern vielleicht auch mal von wem anders. Wir versuchen halt 8 coole Ideen und so weiter und so weiter. Aber thematisch soll es so ein bisschen lokalisiert werden. Also ich weiß, dass Goodman die Idee ziemlich gut fand.
Ja, auch Prince Charming, Reanimator, alles, ne? Wir sind uns dem Ganzen bewusst und so. Wir haben eine sehr lange Liste gemacht mit Dingen, die wichtig sind und so. Also das wird alles noch sehr lange dauern.
Allein das Entwickeln wird noch lange dauern, weil wir müssen halt erstmal die vielen guten Ideen zusammenkriegen. Wir müssen viel Spiel testen und so. Da wird noch viel Zeit ins Land gehen und dann müssen wir das halt auch noch irgendwie Goodman aufbereiten, dass er weiß, worum es geht, dass der beurteilen kann, ob er uns erlaubt, das zu veröffentlichen oder nicht. Also da geht noch viel Zeit ins Land. Aber ich freue mich darauf. Das ist
Thema. Das ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit. Das ist ganz schön. Und dann kann man das auch gut testen und so weiter. Und wenn das dann steht und wir dann einmal eine Form gefunden haben, die auch, sagen wir mal, standhält gegenüber den amerikanischen Publikationen, dann können wir das auch öffnen und natürlich für weitere Autoren an Bord holen. Aber im Moment müssen wir jetzt noch mal ein bisschen schauen, dass wir das irgendwie so ein Beispiel haben. Das fände ich sehr wichtig, um einmal zu wissen, wohin wir überhaupt wollen. Die Frage ist, ob Goodman sich jedes Produkt anschaut. Soweit ich weiß, guckt er bei jedem doch mal drüber, ja. Also selbst diese kompatiblen Sachen, ja.
Ein Beispiel könnte man ja nennen hier, Aufstieg des Chaos. Geht ja weiter. Und wir haben im Gegensatz zum Original haben wir ein Inhaltsverzeichnis drin, was einfach eine zusätzliche Seite ist. Und das Inhaltsverzeichnis war halt einfach zusammen mit dem Impressum auf einer leeren Seite. Und Goodman hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, alles klar, dürft ihr gerne machen, aber wollt ihr nicht vielleicht noch ein bisschen Grafik drumherum packen, damit das einfach cooler ist. Und Daniel hat das sofort aufgegriffen. Ich habe die Grafik schon gesehen. Das wird spannend.
Ja, genau, da hat der Johannes hat da nochmal eine Grafik gezeichnet für uns, ja. So, letzte Frage, die ich hier habe von Pixellands. Würdet ihr nicht kommerzielle Fanzines von euren Systemen vertreiben, zum Beispiel als Beilage zur echten Bestellung? Ich sehe das als völlig unproblematisch an und ich möchte gerne dazu sagen, dass ich leider nicht dazu komme, das fertig zu machen. Aber wir planen eigentlich einen kleinen Wettbewerb zum Thema Fanzines. Ich muss dazu noch diesen Leitfaden, den ich geschrieben habe für die DCC-Vorbestellungsaktion, also wie mache ich ein Fanzine, den muss ich noch digitalisieren. Das Problem ist eben, dass er natürlich am Schreibtisch entstanden ist mit Klebstoff und Scheren. Und das ist natürlich der Nachteil, wenn man es jetzt digitalisieren möchte. Da müssen wir uns dann noch was ausdenken. Und sobald der online ist, würde ich gerne versuchen, dass man einen Fanzine-Wettbewerb macht, wo Leute uns Fanzines einreichen können. Also wer jetzt schon Ideen hat, kann schon mal überlegen. Und die würden wir dann, weiß ich noch nicht genau, für einen guten Zweck verkaufen oder sowas. Und der Gewinner kriegt irgendwas. Ich weiß nicht, mal so frei herausgesagt. Das ist jetzt also nicht so spruchreif. Das wird sich dann so im Laufe der Zeit zeigen. Aber fände ich ganz cool. Ich würde gerne diese Fanzine-Idee, würde ich gerne etwas beleben, weil das gibt mir irgendwie mehr als eine reine Webveröffentlichung. Also ich finde das cooler, wenn das irgendwie so ein Heftchen ist. So, das ist nicht schlecht. Gibt es noch weitere Fragen, die wir haben? Ich gebe euch noch mal kurz ein paar Momente zum Überlegen. Ich würde mich freuen, wenn wir noch irgendwie 2-3 Sachen haben. Ich würde Andreas noch eine Frage stellen, die ich hier aufgeschrieben habe, falls Leute keine Fragen stellen. Und zwar, welche 3 Abenteuer sollte man denn unbedingt mal gespielt haben, beziehungsweise welche sollte man mal lesen, um sich irgendwie ein gutes Beispiel anzuschauen, wie Abenteuer funktionieren? Mach du eins, mach ich eins und dann versuchen wir mal
dann,
3 Stück.
Dann gucken wir mal. Ne? Hängt natürlich sehr davon ab, in welche Richtung man will. Bin, also ganz ehrlich, nur weil wir uns die ganze Zeit, ich bin ja versucht zu sagen, bei einem Detektivabenteuer guckt euch Wort der Macht an und seht dann zu, dass man das ein bisschen kürzt. Ich halte das immer noch für ein gutes Beispiel für ein tolles Detektivabenteuer. Sonst Festung im Grenzland sollte man einmal gespielt haben und sich das mal angeguckt haben, meiner Meinung nach. Das kriegt man als Keep on the Borderland bei Drive-Thru 5 € oder $5 genau gesagt. Und das ist halt der Oldschool-Klassiker schlechthin. Das erste D&D-Abenteuer, was da irgendwo in irgendeiner Box mit dabei lag. Nein, ist nicht das erste, ist eins der ersten. Mhm. Und das ist einfach, zeigt, wie Oldschool-Spiel funktionieren kann und sollte, wenn man da entsprechend rangeht, sind auch sehr viele Tipps drin und so. Ich glaube, aber es gibt wahrhaftig wesentlich mehr als 3. Es fällt mir sehr, sehr schwer, da spontan eins auszuwählen. Aber
also, es ist ja 3. Ich mach mal ein Beispiel. Der Graue Ritter für Pendragon. Das ist ein Abenteuer, was einfach mal ganz anders funktioniert als andere Abenteuer. Es ist wahnsinnig gut in das Setting eingearbeitet. Ganz tolles Abenteuer. Ohnehin sind Pendragon-Abenteuer sehr zu empfehlen, einfach weil sie anders funktionieren als andere Abenteuer. Sowas ist sehr cool, ja. Hättest du ja noch ein Abenteuer, was sich lohnt, mal anzugucken?
Ja, ganz ehrlich, so spontan. Pikmins Schüler. Guckt euch mal Pikmins Schüler an. Das ist nicht nur umsonst, das ist nicht nur ein Lieblingsabenteuer, sondern da kann man auch echt viel draus lernen. Das ist ein ganz, wir haben ja auch schon in unserer Abenteuer erforschen Podcast-Reihe, haben wir 2 Versuche gemacht, das aufzuzeichnen, warum das so gut ist. Und da ist so viel Kram drin, dass es jedes Mal so ein chaotischer Podcast war, dass wir das jedes Mal wieder gestrichen haben. Ist ein wirklich, wirklich tolles Abenteuer und zeigt, wie man gruselige Situationen machen kann und trotzdem sich auf die Handlung konzentrieren und weniger auf Stimmung konzentrieren. Das ist ein richtig tolles Ding.
Ich hätte als nächstes Armitage Files für Trail of Cthulhu. Das ist ein sehr ungewöhnliches Abenteuer, weil das immer ausgeht von einem Handout und dann sehr flexibel und baukastenartig aufgebaut ist. Sehr interessante Strukturen, wie man investigative Szenarien improvisiert. Lohnt sich ebenfalls, sich das anzuschauen. Hättest du noch ein drittes denn vielleicht?
Ja, dann, wenn wir bei Trail of Cthulhu sind, hier die Eldritch Tales Abenteuersammlung. 4 Abenteuer für Trail of Cthulhu. Weil auch da sieht man mal, wie ein Detektivabenteuer geschickt aufgebaut sein kann. Da habe ich auch schon 2 von den 4 geleitet. Das ist auch wirklich gut. Oh, die hat ja The Laundry hat auch so viele Abenteuerbände gemacht, die alle toll sind. Je mehr wir drüber nachdenken, könnte ich auf viele Sachen kommen, die sich lohnen, sich mal anzugucken. Nehmen wir nochmal das Trail of Cthulhu. Eldritch Tales, der erste Abenteuerband, der für Trail of Cthulhu gekommen ist. Ganz tolle Abenteuer von Lore, ja. Wirklich, wirklich gut.
Jetzt stecke ich ja in der Zwickmühle. Ich habe noch 2 Sachen. Ich habe ein DSA-Abenteuer auf meiner Liste und ich habe ein DCC-Abenteuer auf meiner Liste.
Ja, sagt, nenn doch einfach mal beide und das eine ist eins von den 3 und das andere ist ein bisschen Werbung.
Ich habe ein DSA-Abenteuer auf meiner Liste und zwar heißt das Sphärenmusik. Da müssen wir auch noch einen Podcast zu machen. Das ist ein super kleines Abenteuer, was der Box Fürstenhändler Intriganten erschienen ist. Und ich habe dieses Szenario nicht mit DSA gespielt, sondern mit Warhammer und das hat hervorragend funktioniert. Das ist eine ganz kleine Geschichte in einem Gasthaus, die auch so ein bisschen hier das Gasthaus mit den drei Federn Stimmung verbreitet. Und da gibt es eine sehr schöne Idee, die auch so ein bisschen Cthulhuid ist, könnte man sagen. Das ist ganz cool gemacht. Ist von Florian Don Schauen, der hat das geschrieben.
Sphärenklänge heißt es.
Oh, es heißt ich dachte, es heißt Sphärenmusik. Aber ja, genau. Sphärenklänge heißt es, ja.
Bin gerade am Klicken hier.
Ah, okay. Wir werden auch das Abenteuer, wenn wir nochmal in Abenteuerforschung ein bisschen genauer anschauen, weil das funktioniert tatsächlich sehr gut. Und das mit der Werbung ist natürlich Peril on the Purple Planet, beziehungsweise Panik auf dem Purpurplaneten, wie es vermutlich heißen wird.
Purpur übrigens, meine kleine lustige Geschichte. Ich diktiere gern und nehme die Schreibdiktierfunktion von meinem Smartphone, weil ich zu faul bin zum Tippen und weil das Diktieren schneller geht. Und er macht jedes Mal Panik auf dem Popo-Planeten daraus. Ich fürchte ja auch, relativ schnell wird das der...
Das wollen wir natürlich nicht. Ja. Nein, das wollen wir nicht.
Aber das ist wirklich gut. Und hier, bis die Zeit gefriert.
Das stimmt.
Frozen in Time. Zweimal geleitet, das ist auch ein richtig, richtig tolles Abenteuer. Ja.
Also, das lohnt sich auch. So, und dann kann ich die letzten Fragen beantworten. Ich gehe mal ganz rasch durch die Sachen, die irgendwelche Veröffentlichungen betreffen. Das ist eigentlich nicht Teil des Podcasts hier, aber ich gehe trotzdem kurz durch. Gibt's für Dungeon World demnächst ein neues Abenteuer? Ja, wir haben ein neues Abenteuer bereits übersetzt. Das befindet sich in dem Lektorat. Die zweite Frage ist, wann können wir mit weiteren Übersetzungen für den Schatten des Dämonenfürst rechnen? Ich kann nur sagen, wenn sie fertig sind. Ich würde mich auch gerne 100%ig in den Schatten des Dämonenfürst stürzen, aber ich kann es einfach nicht. Und ich bin der Flaschenhals in der Hinsicht. Ich möchte einen gewissen Qualitätsstandard haben, wenn die Sachen rauskommen. Nächste Frage von Tegres. Gibt es noch Bücher, die ihr zum Abenteuerschreiben empfehlen könnt? Andreas, hast du noch irgendwelche Sachen,
also,
die du gut findest?
Abseits von Abenteuergestalten nehme ich
an. Abseits von Abenteuergestalten, ja.
Genau, also How to Write Adventure Modules That Don't Suck ist durchaus ein netter Essayband, den finde ich ziemlich gut. Das mit den kompletten Büchern ist immer schwierig, weil es gibt ganz wenig, die sich rein mit dem Abenteuerschreiben beschäftigen. Die meisten, die gehen es ums Leiten. Hier von Dominik Wesch, Spielleiten, da propagiert er ja einen speziellen Stil. Das Buch ist relativ fokussiert, mag nicht jedermanns Sache sein, aber wenn man diesen Stil mag, dann geht Spiel leiten und Abenteuer entwickeln so ein bisschen ineinander über. Das ist auch durchaus gut, liest sich ganz nett. Sonst habe ich mein meistes Wissen aus irgendwie Essays.
Wenn du Cthulhu-Abenteuer schreiben möchtest, Stealing Cthulhu. Das ist wichtigste,
Buch. Ja,
es ist unglaublich gut, das Buch. Also ich wünschte, wir könnten es auf Deutsch rausbringen, aber der Macher hatte nicht so viel Interesse daran. Es ist ein richtig gutes Buch, weil das eben inhaltlich macht. Solche Bücher zu schreiben, fände ich auch sehr toll. Also das könnte ich mir auch für andere Sachen vorstellen. Leider, es ist sehr aufwendig und da steckt sehr viel Hirnschmalz drin, um sowas zu bearbeiten. Fände ich aber auch ziemlich cool, sowas zu machen. Und ansonsten bei diesen ganzen Essay-Sachen, ich habe davon früher so viele gelesen. Nightmares of Mine war auch sehr gut, um Horror irgendwie umzubauen,
stimmt.
Von Kenneth Hyde. Das ist auch ziemlich gut, ja. Okay, dann geht's weiter. Letzte Frage. Wie viele unveröffentlichte Podcasts haben wir noch? Oh ja, tatsächlich ziemlich viele im Moment. Durch die zweiwöchentlichen Konferenzveranstaltungen, wo man natürlich immer irgendwie versucht, ein neues Thema aufzugreifen, weil natürlich jeder irgendwie sich da reinklinken kann, habe ich im Moment sehr viele Podcasts, die auf Halde liegen. Und das ist echt, ist echt ziemlich viel zu tun noch, ja.
Ja, die Schneiderei, die dauert ja auch immer. Das kostet dich dann ja mal einen ganzen Tag oder zumindest, ne?
Ja, das ist ein Tag Arbeit, sowas zu schneiden.
Zeit, die dann für den Dämonenfürsten fehlt.
Zum Beispiel. Also oder
wir können uns halt nicht teilen.
Ne? Leider. Das ist leider schwierig, ja. Und die letzte Frage ist, ob bei Dungeon World vorgefertigte Abenteuer dem Geist des Spiels widersprechen und kann man sowas trotzdem schreiben? Ja, natürlich. Man kann das schreiben. Wir sehen es an der Aschenkönigin zum Beispiel. Das ist eine sehr gute Art, wie das aufgebaut ist. Und es gibt auch noch so zwei, drei andere Szenarien, die dem Geist des Spiels hier entsprechen und die gleichzeitig eben Lücken lassen. Das ist sehr gut, ja. Alles klar. So, ich glaube, dann sind wir soweit durch. Wenn keine weiteren Fragen mehr kommen, dann sind wir fertig.
Dann gucken wir nochmal, findet sich irgendwer, schreibt noch was hier, Daikorian schreibt noch und dann, wenn das jetzt keine Frage ist.
Das ist keine Frage.
Gut, das ist keine Frage, dann haben wir es damit. Alles klar.
Ja, perfekt. Danke fürs Zuhören, danke für die vielen Fragen und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und wünsche euch noch viel Spaß auf der Conspiracy.
Ja, jetzt wünsche ich euch auch. Viel Spaß.
Bis dann. Tschüss. Intro und Outro entstammen dem Stück Solentia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören, er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Einen Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge, auch auf die Lizenz gibt es einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter. Aber nur ein wenig. Bis dahin, tschüss.